Hallo, hier ist Francesca, die Autorin von We Between Worlds und ihr hört Podcast Bücherreich.
Hallo, hier ist Kira Licht, die Autorin von der A Spark of Time-Reihe und ihr hört Podcast Bücherreich.
Und damit auch von mir herzlich willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Januar für euch. Was habe ich alles gelesen und gehört? Ich habe mir gerade mal spontan überlegt, neues Jahr, neues Glück. Ich fange jetzt immer mal an mit der Zusammenfassung der Seiten und der Anzahl des Monats. Dann habt ihr schon mal so einen groben Überblick und dann gehe ich in die Details. Im Lesemonat Januar habe ich insgesamt 5.296 Seiten oder Minuten gehört und gelesen. Insgesamt verteilt auf 12 Titel, 4 Bücher, 8 Hörbücher und keine E-Books. Bei den Lesevorhaben habe ich einen Titel aus der 12 für 2025 Liste gelesen, eine Reihe weitergelesen und einen Titel von den Subsenioren erlöst. Und welche, das hört ihr dann gleich genauer. Fangen wir aber erstmal an mit dem ersten Hörbuch des Monats. Das war Sunset Days aus der Broken Heart Summer Reihe von Tonja Krüger. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Romance Verlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden 3 Minuten aus dem Jahr 2024. Gelesen von Melanie Fouché und Nora Jukoscha. Die haben 35 bzw. 201 Ergebnisse auf Audible. Ich fand sie nicht so weit voneinander entfernt stimmlich und daher nur bedingt gut voneinander zu unterscheiden. Aber da die Protagonistinnen sehr unterschiedlich sind und agieren, ging es dann schon. Jukoscha habe ich übrigens auch schon Liebesromane lesen hören, die kannte und mochte ich also schon. Der Reihentitel Broken Heart Summer ist hier echt Programm. Die besten Freundinnen Maya und Ray fliegen nach Hawaii. Es ist der erste erwachsene Urlaub ohne Eltern und sie haben eine Mission. Maya möchte ihren Vater finden und mehr über ihre Wurzeln erfahren. Dass aber auch für Ray die Auszeit aus ihrem angehenden Medizinstudium eine lebensverändernde Erfahrung wird, hat sie nicht kommen sehen. Sie trifft und verliebt sich in den Surfer und Sunnyboy Cam, der ihr die Angst vor dem Ozean nimmt und sie aus ihrem Schneckenhaus lockt. Doch ist er ein Player? Oder vielleicht zu sorglos, was die Gefahren der Natur angeht? Zumindest verbirgt er ein Geheimnis und Rays Herz weiß nicht, ob sie für ihn alles aufs Spiel setzen sollte. Für Maya werden die Wochen auf Hawaii Wochen der Offenbarung und sie tut sich mit den Veränderungen sehr schwer. Außerdem wird ihr auf einmal klar, für wen ihr Herz schlägt. Aber gibt es Hoffnung für sie? Wird sie ihren Vater finden und eine Verbindung mit ihm aufbauen können, wo ihre Mutter doch so abweisend ist? Traumhaftes Setting, da wäre ich momentan auch sehr gerne. Mittendrin aber dunkle Geheimnisse, moralisch zwielichtige Charaktere und der ein oder andere echt unfaire Move. Insbesondere Maya hat es mir mit ihrer doch sehr ich-bezogenen Art schwer gemacht, sie zu mögen, während Ray eher in die Kategorie nett, aber langweilig fällt und man für sie eher Mitgefühl empfindet. Insgesamt aber ein wirklich schöner und gefühlvoller Roman, der perfekt ist für alle, die es gerade brauchen, alle Emotionen zu durchleben. Ich fand's gut und bin sehr gespannt, wie es mit Ray und Maya in Teil 2 weitergeht und ob es ihr Broken Heart Summer bleibt. Von mir hierfür 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Maya hat jedoch andere Pläne. Offenbar wittert sie ihre Chance, Kontakte für die Dauer des Flugs zu knüpfen. Warum genau sollte Cam denn Schaden nehmen? Hakt sie nach. Tut nichts zur Sache. Jay winkt ab. Cam grinst jedoch schon wieder und ich fühle mich aus irgendeinem Grund fast versucht, zurückzulächeln. Dabei, der Typ ist gut aussehend, trainiert und auf einen Flug nach Honolulu gebucht. In Gedanken ist er garantiert schon am Strand. Leute wie er blicken auf dem Weg zu Maya meistens direkt an mir vorbei oder rempeln mich an. Oh, sorry, hab dich gar nicht gesehen. Mit Sicherheit meint dieser Cam mit seinem Lächeln also nicht mich. Du bist doch sonst so eine Plaudertasche, zieht er seinen Freund auf. Cam hat behauptet, Jay sei Freediver geworden, weil er als Surfer mehr Zeit unter als über den Wellen verbringt. Der blonde Typ, der Maya zuvor beobachtet hat, kommt dazu. Er hält ihr eine Hand hin. Jared. Maya. Und das ist Ray. Sie gibt ihm die Hand, sieht aber Jay an. Freediver? Das ist krass. Ich hab das mal im Fernsehen gesehen. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Das kommt ganz auf die Disziplin an. Meine Bestzeit liegt bei knapp 10 Minuten. Echt? Mayas Augen weiten sich beeindruckt. Das hat er beim Surfen gelernt. Cam lacht, als Jay versucht, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. Falls ihr mal auf Kauai seid und tauchen lernen wollt, meldet euch bei uns, mischt Jared sich ein.
Als nächstes habe ich gehört Blütenzauber aus der Lovelight Farms Reihe von B.K. Borison. Das habe ich eigentlich auf meinem haptischen Sub als DTV bzw. Bücherbüchse Ausgabe mit 430 Seiten aus dem Jahr 2024. Hab's aber mal wieder über die Bücherei gehört. DAV Verlag, 11 Stunden 25 Minuten Laufzeit, auch aus 2024. Gelesen von Luise Georgi und Nils André Brünnig. Die haben 54 bzw. 11 Ergebnisse auf Audible, haben es super gemacht und es hat echt gut gepasst, fand ich. Social-Media-Influencerin Ivy ist auf Sinnsuche. Will sie noch das machen, wozu sich ihr Job entwickelt hat? Wann war sie das letzte Mal so richtig glücklich? Mit Beckett, dem Farmer, mit dem sie auf einer Konferenz vor einigen Wochen im Bett gelandet ist und der kurz darauf bei der Begutachtung der Lovelight Farm von Stella aus Band 1 auf einmal wieder vor ihre Füße fällt. Es war einfach muckelig unterhaltsam, wie der stille Beckett und die alle interviewende Ivy peinlich berührt von ihrem Two-Night-Stand per größtem Zufall aufeinandertreffen und beiden die gemeinsame Zeit einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Viel mehr Substanz hatte die Geschichte allerdings auch nicht. Ivy hilft mal hier und dort in der Stadt aus, findet später auch eine berufliche Lösung für sich, aber sonst ist handlungstechnisch eigentlich nichts passiert. Deswegen war es mir auch ein bisschen zu dünn. Es hat mich trotzdem als eine Liebesgeschichte gut unterhalten. Deswegen gibt es von mir 4 Sterne. Das erste Buch, was ich beendet habe im Januar 2025, ist Today I'll Steal His Heart aus der Today-Reihe von Bianca Wiege. Ist im Arena Verlag erschienen mit 415 Seiten und aus dem Jahr 2024. Das hatte ich von der Frankfurter Buchmesse mitgebracht und habe es dann innerhalb von 2-3 Tagen weggesuchtet, weil es so schön fluffig zeitgenössisch war. India, die Mitbewohnerin von Leila aus Band 1, hat Bindungsängste, da sie ihre Mutter oft mit Liebeskummer gesehen hat, als sie aufwuchs. Als ihr Auto repariert werden muss und sich die Miete erhöht, braucht India einen Ausweg, wie sie neben ihrem Job im Smoothie-Café kurzfristig Geld heranschaffen kann. Gut, dass einige Studierende eine Dating-App rausgebracht haben und dafür Tester gegen Bezahlung suchen. Doppelt gut, da Indias Mutter kurz vor ihrer Hochzeit steht und India mit dem popelnden Sohn einer Freundin verkuppeln möchte. Ein Fake-Boyfriend muss her. Und was auf gar keinen Fall passieren darf, dass India sich in Asher verliebt, Leilas ehemaligen Schwarm. Leider ist der ziemlich hartnäckig. Es war süß, es war locker leicht, die Handlungen der Charaktere waren manchmal dämlich und India macht noch eine Entwicklung durch. Ich muss aber sagen, so ganz gefühlt habe ich India und Asher nicht so richtig. Es war ganz unterhaltsam für zwischendurch, wird aber sicherlich nicht lange nachklingen. Von mir hier für 3 Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich beendet habe, war Was die Welt zusammenhält aus der Vergissmeinnicht-Reihe von Kerstin Gier. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 14 Stunden 10 Minuten aus dem Jahr 2024. Und es ist ein Titel aus meiner 12 für 2025 Liste gewesen. Gelesen von Jasna Fritzi Bauer und Timo Niesner, die haben 11 bzw. 83 Ergebnisse, haben das super gelesen und passten insgesamt ganz toll zu dieser Reihe und zu den Charakteren, wie ich fand. Das ist ja der 3. und somit Abschlussteil einer Fantasy-Jugendbuchreihe, daher werde ich inhaltlich gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Wir fiebern alle auf den Weltuntergang hin, den Quinn, der Protagonist, möglicherweise als Auserwählter verhindern kann. Obwohl es eine lang angekündigte Prüfung ist, kann er sich leider gar nicht richtig vorbereiten, weil niemand ihm sagen kann, was an dem Tag X passieren und auf ihn zukommen wird. Zwischendurch wird noch eine Seherin gerettet, die alles noch kryptischer macht. Sonst passiert eigentlich nicht so viel. Quinn versucht herauszufinden, wer sein Großelternteil aus dem Saum ist, eine Art Fantasiewelt, die unsere normale ergänzt und in die man in luziden Träumen oder durch Nahtoderfahrungen reisen kann. Hier dann inhaltlich ein Crossover zur Silberreihe von Gier. Es war wieder sehr amüsant. Ich liebe Kerstin Gier's Humor und in welche Richtung sich ihre Geschichten entwickeln. Seit ich mal auf einer Lesung mit ihr war, habe ich sie und ihr Bubbly-Wesen immer vor Augen, wenn ich ihre Geschichten lese. Super süß und sympathisch. Dieser Band hat mir auch wieder besser gefallen als Band 2. Es war ein durchaus würdiger Abschluss der Reihe, wenn sich auch die vordere Hälfte für meinen Geschmack etwas zog, weil nicht so sonderlich viel passierte. Von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Erst Minuten später, schon fast auf der Stadtautobahn, kam sie wieder zu sich. Tan beobachtete im Rückspiegel, wie sie sich mühsam aufrichtete und verwundert zuerst ihre gefesselten Hände betrachtete, sich dann umsah und unvermittelt zu weinen begann. Und zu reden. »Ich wusste schon in der Umkleidekabine, dass dieses Sommerkleid falsche Signale aussenden würde«, jammerte sie. »Aber meine Eitelkeit hat gesiegt, und ich habe es trotzdem gekauft, oder vielmehr genau deswegen.« Eitelkeit gehört nicht umsonst zu den 7 Todsünden. Sie fällt unter Hochmut, Superbia. Leopold und ich haben mal ein Referat über Todsünden und Kardinaltugenden gehalten. Wir haben eine 1+ dafür bekommen. Sie schluchzte laut auf. Andererseits gilt Hochmut nur als Todsünde, wenn man damit gleichzeitig gegen 1 der 10 Gebote verstößt, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Und Gott wird mir verzeihen. Gott verzeiht sowieso alles, was man ehrlich bereut. Das sollten Sie wissen. Es ist nie zu spät. Ganz gleich, was man getan hat. Tan drehte sich zu ihr um. Ich bereue nur, dir nicht den Mund zugeklebt zu haben. Halt die Klappe, sonst fahre ich rechts ran und hole das nach.
Dann habe ich zu einem Uralt-Titel auf meinem Sub gegriffen und hab's ganz toll gefunden. Und zwar habe ich gehört Rain, das tödliche Element, aus der The Rain-Dilogie von Virginia Burton. Das ist im Oettinger Audioverlag erschienen mit einer Laufzeit von 8 Stunden 59 Minuten aus dem Jahr 2015. Und gelesen von Josephine Preuß, die hat angeblich nur 34 Ergebnisse auf Audible. Ich dachte, ich hätte wirklich schon viel von ihr und mit ihr gehört. Ich mag sie auch als Schauspielerin und ich finde, sie hat so eine kindlich arrogante Stimme irgendwie, aber ich höre ihr trotzdem gerne zu, also wirklich sehr, sehr gerne zu. Ein dystopisches bzw. apokalyptisches Jugendbuch. Während die jugendliche Ruby auf einer Party ist und ihren großen Schwarm das erste Mal küsst, fängt es auf einmal an, ein Pathogen zu regnen, das schnell und tödlich in kürzester Zeit einen Großteil der Menschheit auslöscht. Was das mit den Menschen und der Gesellschaft macht und wie Ruby es gelingt zu überleben, erzählt sie mit viel Galgenhumor und schonungslos ehrlich. Man merkt, wie Ruby plötzlich erwachsen werden und ziemlich bald auch alleine oder ohne Unterstützung durch Erwachsene klarkommen muss. Und das in einer Welt, in der das Chaos und die Gesetzlosigkeit schnell um sich greift. Wird sie es schaffen und kann sie sich dabei ihre Menschlichkeit bewahren? Ich fand es echt gut erzählt. Sehr eindrücklich wird eine Pandemie beschrieben und wie man auf einmal umdenken muss, welche Opfer man bringen muss, um zu überleben. Ruby tut einem furchtbar leid und ich habe mich oft bei dem Gedanken ertappt, ich wäre jetzt auch schon gestorben, wie so viele Charaktere in der Geschichte es tun. Man fiebert total mit und deshalb muss ich jetzt leider auch noch Band 2 lesen. Soweit ich das recherchiert habe, gibt's sie nur auf Englisch, aber ich werde es trotzdem durchziehen. Von mir hierfür 4 Sterne. Kommen wir nun zum Highlight meines Lesemonats. Das war 7 Years From Now von Ashley Poston. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen mit einer Laufzeit von 10 Stunden 42 Minuten aus dem Januar 2025. Da ist es nämlich frisch erschienen. Gelesen von Viola Müller, die hat 131 Ergebnisse auf Audible und hat eine schön dunkle, raue Stimme. Ich fand, das passte super zur Protagonistin. Clementine hat die Wohnung ihrer geliebten Tante in New York geerbt, ist aber seit ihrem Tod ganz verloren in ihrer Trauer. Denn ihre Tante hat ihr immer beigebracht, dem Mond hinterher zu jagen und sie haben auf ihren gemeinsamen Reisen wahnsinnig viele Abenteuer erlebt. Eine der magischen Geschichten ihrer Tante war immer, dass die Wohnung manchmal Menschen zusammenbringt, die gerade an einem Wendepunkt in ihrem Leben sind, indem sie Zeitreisen innerhalb der Wohnung von 7 Jahren möglich macht. Und da es bei Tante Annalia tragisch schief ging, soll Clementine sich bloß nie in dieser Wohnung verlieben. Doch dann ist eines Tages Ewan in der Wohnung, als Untermieter in der Zeit vor 7 Jahren, als Clementine und Annalia auf Reisen waren. Ewan und Lemon, wie er sie schnell nennt, verbringen tolle Tage mit tiefgründigen Gesprächen miteinander, lernen sich kennen und auf einmal trifft Clementine auch in ihrer Zeit auf Ewan, der sich allerdings sehr verändert hat. Kann ihre aufkeimende Liebe die Zeit überdauern? Ich habe dieses Buch so geliebt, es war richtig unterhaltsam. Ich mochte den Food-Aspekt, es wurden haufenweise leckere Gerichte beschrieben oder gegessen, den Humor, ich sag nur Mother und Fucker, und wie süß Ewan und Lemon miteinander umgegangen sind. Es war eine richtig schöne Kennenlerngeschichte mit Tiefgang, bei dem auch Fragen aufgenommen wurden wie, was passiert mit der Liebe, wenn Menschen sich mit der Zeit verändern? Richtig toll. Und perfekt für Fans von Emily Henry, wie ich finde. Von Ashley Poston hatte ich schon mal was gelesen, The Dead Romantics, das war ein wilder Genre-Mix. Trotzdem gut geschrieben, aber für mich ein bisschen viel los gewesen. Insofern bin ich sehr interessiert an weiteren Titeln von der Autorin. Dieses hier bekommt von mir 5 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Ich blieb vor der Tür stehen und holte den Schlüssel heraus. Mittlerweile war es fast 9:30 und ich war todmüde. Ich wollte nur noch schlafen. Ich betrat die Wohnung und zog noch in der Tür die Schuhe aus. Meine Tante hatte nur 2 Regeln in ihrem Apartment und die erste lautete, zieh immer die Schuhe an der Tür aus. Als ich letzte Woche eingezogen war, hatte ich all die langen Schatten genau beobachtet, als ob ich erwartete, einen Geist zu sehen. Ein kleiner Teil von mir wünschte sich das. Oder vielleicht wollte ich, dass wenigstens eine Geschichte meiner Tante wahr wurde. Aber natürlich passierte das nicht. Jetzt sah ich kaum auf, als ich reinkam. Ich machte das Licht nicht an. Ich scannte die Schatten nicht, um zu sehen, ob sie sich verändert hatten, ob neue dazugekommen waren. Sie hatte behauptet, die Wohnung sei verzaubert, aber mir kam sie nur einsam vor. Es ist ein Geheimnis, hatte sie mir mit einem verschwörerischen Grinsen erzählt und sich einen Finger auf die Lippen gelegt. Der Rauch ihrer Marlboro kräuselte sich und zog durch das offene Fenster. Ich erinnerte mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Der Himmel war klar, der Sommer heiß und die Geschichte meiner Tante war fantastisch gewesen. Du darfst es keinem verraten. Wenn du es tust, wird es dir vielleicht nie geschehen. Ich verrate es keinem, hatte ich versprochen und dieses Versprechen über 21 Jahre gehalten. Keiner Seele werde ich es erzählen.
Kommen wir nun zum ersten Leserundenbuch des Jahres. A Curse for True Love aus der Once Upon a Broken Heart-Reihe von Stephanie Garber habe ich zusammen mit Becker gelesen. Das ist Beckers Bibliotheker auf Instagram. Ich habe die Bücherbüchsenausgabe mit 443 Seiten gelesen aus dem Jahr 2024. Es ist der 3. Band der Reihe rund um Evangeline, die im magischen Norden ihre große Liebe sucht und die Schicksalsmacht Jacks, der viel größere Pläne verfolgt. Obwohl ich Band 2 erst vor 6 Wochen gelesen hatte, hatte ich schon wieder vieles vom relativ überstürzten Ende vergessen. Die ersten 2/3 des Buches haben mir dann aber durchaus gut gefallen, weil die Liebesgeschichte im Vordergrund stand und die Chemie zwischen den beiden einfach sehr schön war. Das letzte Drittel war dann wieder sehr wild und es wurde versucht, wahnsinnig viele Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen. Aufgelöst wurde aber fast nichts. Auch wenn es wieder eine magische Erzählweise hatte und unterhaltsam geschrieben war, war es auch stellenweise unnötig verwirrend, mit vielen total unwichtigen Nebencharakteren gespickt, die nur bei Bedarf wieder aus dem Hut gezaubert wurden und mit sehr wechselhaftem Erzähltempo und eher mauem Ende. Trotzdem hat es mir besser gefallen als Band 2 und ich wurde durchaus gut unterhalten, deswegen gibt es von mir 4 Sterne. Anschließend habe ich Earth Ending aus der Die Chroniken von Solaris-Reihe von Elise Kowa gehört. Das habe ich eigentlich als Carlsen-Buch auf dem Sub mit 417 Seiten aus dem Jahr 2023, habe es aber über Libby, die Bücherei-App, gehört. Im Silberfisch-Verlag erschienen das Hörbuch mit 11 Stunden 36 Minuten Laufzeit, auch aus dem Jahr 2023. Gelesen von Yara Blümel, die hat 247 Ergebnisse auf Audible, eine eher raue und tiefe Stimme, die gut zur Protagonistin passt und der ich sehr, sehr gerne zuhöre. Das ist jetzt das dritte Buch aus einer Reihe, deswegen sage ich ganz, ganz wenig zum Inhalt. Valla steht unter der Fuchtel des Kaisers und zieht mit ihm in den Krieg. Die Beziehung zu seinem Sohn, Prinz Aldrich, intensiviert sich und das sieht der Kaiser gar nicht gern. Politische und andere Intrigen werden gesponnen, es geht um Spione und Allianzen und Valla ist immer mittendrin. Ich finde die Reihe echt gelungen, gut geschrieben, manchmal ein bisschen ausufernd, sie könnte gerne in weniger Bänden zum Punkt kommen. Trotzdem folge ich Valla gerne und navigiere mit ihr um diverse Hürden herum. Ich bin gespannt, ob der in diesem Band bei ihr angesprungene moralische Kompass in den nächsten beiden Bänden eine größere Rolle spielen wird. Von mir für diesen Band 4 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Das Dinner von Emily Rudolph. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Aragon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 13 Stunden 22 Minuten aus dem Januar 2025, also auch ganz, ganz frisch erschienen. Gelesen von Oliver Kube, Anne Dühe und der Autorin, die haben 134, 87 und ein Ergebnis auf Audible. Oliver Kube hat ganz viel gesprochen, Gegenwart und Vergangenheit und damit das Hörbuch ziemlich dominiert, fand ich. Anne Dühe hatte ich vorher, meine ich, noch nie gehört und fand sie gut, genauso wie die Autorin, die scheinbar eine Sprecherausbildung hinter sich hat, was richtig gut und professionell gemacht hat. Also ich fand alle Sprecher super, kurzum. Jonathan und Lotta laden ihre alte Freundesgruppe in ihr edles Restaurant in der Eifel zum Krimi-Dinner ein. Es wird das erste Mal sein, dass sie sich seit Corona und einem verhängnisvollen Festivalwochenende vor 5 Jahren, nachdem ihre Freundin Maria verschwunden war, persönlich wiedersehen. Unterschiedlich zögerlich finden sich tatsächlich alle 5 zusammen, doch als der Fall schnell Parallelen zum Festivalwochenende aufweist, werden sie misstrauisch. Ist Maria doch nicht verschwunden, sondern ermordet worden? Vielleicht sogar von einem von ihnen? Und wenn ja, sitzt der Mörder gerade mit am Tisch? Ich liebe Krimi-Dinner und Krimispiele und fand es sehr erfrischend, dass sich mal jemand vor Ursula Poznanski dem Thema angenommen hat. Wir lernen die Charaktere in der Jetztzeit des Krimi-Dinners kennen und reisen dann anhand des Falls in Rückblenden in die Vergangenheit und sehen, wo sie alle damals standen. Ganz viel Drama um geheim gehaltene Beziehungen, Fremdgehen, Drogen und traumatische Kindheiten. Was ich super befremdlich fand, in aller Leben dreht sich eigentlich alles nur um Sex, insbesondere bei 2 von 3 der Männer. Jeder guckt und findet das ganz normal, jeder geht fremd und findet das ganz normal. Mit beiden konnte ich mich so gar nicht identifizieren und die Sprache diesbezüglich war mir auch zu derbe. Aber es kreierte eine halbseidene und geheimnisgeschwängerte Atmosphäre und passte daher zu der Geschichte. Die Auflösung war an sich auch stimmig, bis auf einen großen Punkt, der alles eigentlich zum Einschutz hätte bringen müssen. Leider kann ich dazu an der Stelle natürlich nichts sagen, wegen Spoilern, aber bis dahin habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt, wie sich so nach und nach immer mehr Lügenkonstrukte entblätterten und irgendwann jeder ein Motiv gehabt hätte, Maria um die Ecke zu bringen. Wie gesagt, so ein allerletzter Twist hätte aus meiner Sicht nicht sein müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Von mir hierfür 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
In diesem Jahr habe ich mich eben anders entschieden. Es ist immerhin 5 Jahre her, erkläre ich verspätet, ehe ich dem Tankwart ein kurzes Lächeln schenke. Die 1. Na, umso besser. Das wird sicher ein super Abend. Und hey, endlich wieder ein Krimi-Dinner. Die letzten Jahre haben wir darauf verzichtet. Also ist das sozusagen eine Premiere. Früher haben wir mindestens 2-mal pro Jahr ein Krimi-Dinner gemacht. Zum einen, weil wir es geliebt haben zu rätseln, zum anderen, weil wir es geliebt haben, uns von Jonathan bekochen zu lassen. Habt ihr die letzten Male keins gemacht? Frage ich dämlich, obwohl die Antwort auf der Hand liegt. Nein. Nach Marias Verschwinden hatte das irgendwie einen komischen Beigeschmack. Aber das ist jetzt 5 Jahre her und sie hat es ja auch sehr geliebt, also... Fast klingt es wie eine Rechtfertigung. Schon klar, sage ich bloß, ehe wir den Shop verlassen. Na gut, dann wir sehen uns später. Tristan zieht mich noch einmal in eine Umarmung. Bis nachher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Danke. Ich mich auch, lüge ich.
Leserunde Nummer 2 im Januar 2025 war Wie zwei Schneiden einer Klinge aus der Sisters of the Sword-Reihe von Trisha Levenseller. Das war eine Leserunde mit Ramona und ich habe die Bücherbüchsenausgabe mit 413 Seiten aus dem Jahr 2022. Das war außerdem ein Subsenior. Ziva schmiedet Waffen und haucht ihnen magische Begabung ein. Eine Seltenheit in ihrem Reich. Leider hat sie geradezu Angst vor sozialen Interaktionen und ist daher mehr als froh, dass ihre Schwester Temra extrovertiert ist und ihr einiges abnimmt. Eines Tages schmiedet Ziva eine überaus gefährliche Waffe. Sie ist nicht nur mächtig und hat eine so große Reichweite, dass sie den Gegner nicht einmal berühren muss, um ihn zu verletzen, sondern sie offenbart auch die Geheimnisse derer, deren Blut auf ihre Klinge kommt. Eigentlich war das Schwert eine Auftragsarbeit für eine große Kriegsherrin, doch in deren Gedanken herrscht Tod und Umsturz. Deshalb fliehen Ziva und Temra Hals über Kopf aus ihrem Heimatdorf. Der Gelehrte Patrick und der Söldner Karen begleiten sie und Ziva fühlt sich zum ersten Mal zu jemandem hingezogen. Aber kann das gut gehen? Werden sie die Waffe vor der blutrünstigen Kriegsherrin in Sicherheit bringen können und ihr Reich vor einem Krieg bewahren? Mega gut. Klassischer Fantasy-Plot in Mittelalter-Setting, mit den ersten zarten Liebesbanden durchmischt, aber vor allem mit einer lustigen, sich kabbelnden Truppe und einigem an Magie. Temra, Ziva, Patrick und Karen sind alle sehr unterschiedlich und es ist interessant, sie zu begleiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Action, Liebe, gutes Erzähltempo. Ich bin absolut gespannt auf Band 2. Von mir hierfür 5 Sterne. Das letzte Hörbuch in diesem Monat war Things We Left Behind aus der Knock-Em-Out-Reihe von Lucy Score. Das ist eigentlich als haptisches Buch auf meinem Sub aus dem Forever Verlag mit 560 Seiten aus dem Jahr 2023. Ich habe es aber über die Libby-App gehört, Hörbuch Hamburg, 17 Stunden, 2 Minuten aus dem Jahr 2023 ebenfalls. Gelesen von Christine Schwarzkopf und Matthias Keller. Die haben 23 bzw. 117 Ergebnisse auf Audible. Seine Stimme mochte ich mal wieder nicht. Irgendwie hörte sich seine Stimme für mich belegt an und ich mochte die Stimmfarbe nicht so gerne. Ihre war aber gut. Und damit direkt eine Reihe beendet. Ich bin auch sehr stolz, dass ich das Lesejahr mit sehr vielen Reihen, Mittelteilen oder Abschlüssen beendet habe. Das waren quasi 2/3 der gelesenen Reihenbände. In diesem Band geht es um die Bibliothekarin Sloane und den reichen Unternehmer Lucian, die nebeneinander aufgewachsen sind. Nach einer zarten Annäherung im Jugendalter beging Sloane einen Fehler, den Lucian ihr nicht verzeihen konnte. Seitdem ist es eine wahre Hassliebe zwischen den beiden. Jedes Gespräch ein Streitgespräch, aber die Anziehung ist unleugbar. Erstmal, ich habe den Rivals to Lovers Trope hier sehr gefeiert. Sloane nennt ihn ständig Lucifer, die beiden streiten und kabbeln sich nonstop. Aber das ist wahnsinnig unterhaltsam. Apropos unterhaltsam, die Szene, wo die Clique Sloane hilft, ein Online-Dating-Profil aufzusetzen, ist der Hammer. Ich musste viel lachen und es ging auch ziemlich heiß her, obwohl ich manche Beschreibungen sprachlich cringy fand. Ich war auch froh, dass der fadenscheinige, übergreifende Plot mit dem Gangsterboss hier super nebensächlich war und nicht schon wieder irgendjemand entführt wurde. Den Fehler, den Sloane begangen, fand ich tatsächlich auch einfach mehr als lächerlich und nicht plausibel für eine jahrelange Eiszeit zwischen den beiden. Alles in allem habe ich mich aber echt gut unterhalten gefühlt, von mir für 4 Sterne. Und das letzte Buch und auch die letzte Leserunde für den Januar war When the King Falls von Marie Niehoff. Ist im KISS Verlag erschienen mit 413 Seiten aus dem Jahr 2023 und das war eine Leserunde mit Simone, einer lieben Bekannten aus dem Lesegarten. Florence verfolgt ein großes Ziel. Sie will die Blutbraut des Vampirkönigs von England werden und ihn dann im Schlaf ermorden. Ein halbes Jahr hat sie Zeit, sich das Vertrauen von Benedict zu erschleichen, um die Menschheit aus der Unterdrückung zu befreien. Doch Benedict ist das Gegenteil von einem Tyrannen. Und Florence beginnt an den Plänen ihrer Familie zu zweifeln. Ist das wirklich der richtige Weg für ihr Land? Und warum lassen ihre Gefühle die größten Zweifel an ihrem Plan aufkommen? Florence muss eine Entscheidung treffen und sie balanciert auf Messerschneide. Ein falscher Schritt könnte sie alles kosten. Wir waren uns beide einig, es war unterhaltsam und spannend und insbesondere die aufkeimenden Gefühle und die Romantiksequenzen waren auch echt gut geschrieben und super nachvollziehbar. Das große Manko dieser Geschichte war für mich die Rahmenhandlung bzw. die Weltentwicklung und somit auch der Fantasy- bzw. Sci-Fi-Dystopie-Anteil. Es hat so einiges in der Beziehung keinen Sinn gemacht und war an den Haaren herbeigezogen. Florence hat zum Beispiel von ihrer Familie immer eingetrichtert bekommen, wie böse und unterdrückend die Vampire doch alle sind. Aber als Leser werden wir nicht einmal in die Vergangenheit mitgenommen. Es gibt keine Beispiele oder Wendepunkte, die wir mit der jungen Florence erleben. Und auch sonst spricht Florence selten bis gar nicht darüber, inwiefern sie denn jetzt unterdrückt wird und warum ihr Leben so schlimm ist, obwohl wir als Leser in ihrem Kopf drin sind. Das hat Florences Motivation nicht greifbar gemacht. Auch wie die Gesellschaft aufgebaut ist und was es bringen würde, den König zu ermorden, wer rückt nach und so weiter, war mir leider nicht klar. Ich fand die ganze Attentataktion sinnlos und sehr schlecht geplant. Außer Florence und Benedict waren alle anderen Charaktere, so eine Handvoll, außerdem recht oberflächlich charakterisiert. Deswegen gibt's von mir mittelmäßige 3 Sterne dafür. Den Abschluss bildet aber dennoch meine Subhöhe. Ich habe insgesamt noch 159 Bücher zu lesen. Das sind insgesamt 2 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 7 gelesen, 4 gelesen und 3 als Hörbuch erlöst, nämlich Earth Ending, Things We Left Behind und Blütenzauber. Eingezogen sind aber insgesamt 5. Ein Rezensionsexemplar, nämlich Des Henkers letzte Mahlzeit von Alan Bradley. Eine Vorbestellung von der Bücherbüchse ist reingekommen, nämlich Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Hahn. Und jemand hat zu viel bestellt und deswegen habe ich das geschenkt bekommen, nämlich Heart and Shadow aus der Die Chaos-Chroniken-Reihe von Marie Grashoff, Goddess of Fury von Theresa Sporrer und Vengeance aus der Academy of Dream Analysis-Reihe von Ruby Brown, alle von der Chest of Fandoms. Bei den Hörbüchern sind es 57 ungehörte Hörbücher, das sind insgesamt 3 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 8 gehört und es sind 5 eingezogen. 2 davon waren Rezensionsexemplare, nämlich 7 Years From Now von Ashley Poston und Das Dinner von Emily Rudolph, die ich habe beide auch schon gehört. Und 3 sind aus der Bibliothek temporär ausgeliehen gewesen, die alle vom Buch Sub waren, nämlich Blütenzauber, Earth Ending und Things We Left Behind. Und bei den E-Books plus minus null, wir sind bei 91 Ungelesenen. Und somit habe ich insgesamt 307 ungelesene Titel. Das sind 5 weniger als im Vormonat. Und ich empfinde das als gelungenen Start ins Jahr. Sowohl von den Bewertungen her, als auch von der Subentwicklung her. Und auch von meinen Listen und Lesevorhaben. Denn da hatte ich ja, wie gesagt, auch in jeder Sparte quasi einen Titel gelesen. 12 für 2025, eine Reihe und einen Subsenioren. Das war's von mir für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten. Macht's gut!
Hier ist Kai Spellmeier, Autor von Louis und Dima Forever Our Beginning. Und das war Podcast Bücherreich.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.